Matthias, das, was gerade an dir dran ist, also deine Brille zum Beispiel, Klamotten, deine Schuhe, aber auch das, was um dich rum ist, das Papier, was du gerade in der Hand hältst, der Stuhl oder, keine Ahnung, das Getreide für deine Frühstücksbrote oder Zahnseide, falls du welche benutzt.
Ja, geht nicht so oft.
Ich auch nicht. Ja, doof. Aber quasi alles, was an dir dran ist oder was um dich rum ist, da sind überall Chemikalien drin.
Aha.
Oder um das herzustellen, wurden Chemikalien benutzt. Das ist schon ein bisschen komisches Gefühl, oder?
Ist ein bisschen komisch, ja. Ich habe ja auch so eine Plastikflasche stehen für mein Wasser. Die riecht sogar noch nach Chemie. Das ist auch nicht so cool gerade.
Ja, also viele Chemikalien sind auch wirklich ungesund für Mensch und Umwelt. Aber das soll besser werden. Wie genau diese Chemikalien um uns herum besser werden sollen, das gucken wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir, das sind Matthias Wurms
und Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Und wir suchen jede Woche wichtige und interessante aktuelle Themen raus, was so passiert auf der Welt in Sachen Klimaschutz, Umwelt und Natur.
Erstes Thema heute sind bei uns die Chemikalien, die eben überall um uns rum sind, weil in Bonn haben sich diese Woche Staaten, Chemiefirmen und Umwelt- und Gesundheitsgruppen getroffen zur sogenannten Weltchemikalienkonferenz, um darüber zu reden, wie es weitergehen soll. Also ob sich die Länder vielleicht darauf einigen, dass es für Chemikalien strengere Regeln gibt.
Weil Chemikalien, so wie sie im Moment eingesetzt werden, eine große Belastung sind für den Menschen und auch für die Umwelt.
Ja, und wir schauen, was genau sind eigentlich die Probleme bei den Chemikalien und was könnten konkrete Lösungen sein?
Klar ist ja, das habe ich ja gerade gemerkt, also ohne Chemikalien geht's nicht. Die sind ja überall und wir brauchen die ja auch überall.
Genau, aber es geht halt besser und es gibt auch schon konkrete Vorschläge, wie es besser laufen könnte.
Lass uns doch erstmal nochmal auf die Basics schauen. Also was genau ist das Problem oder die Probleme? Anke hat sich das genauer angeguckt und fasst es mal zusammen.
Die Basics.
Nicht alle Chemikalien sind giftig oder gefährlich, aber es gibt welche, die richten im Körper oder in der Natur nachgewiesenermaßen Schaden an. Problematisch sind zum Beispiel Pestizide, die in der Landwirtschaft zum Pflanzenschutz eingesetzt werden. Und sogenannte PFAS, die werden auch Ewigkeitschemikalien genannt, weil sie so lange halten und kaum abgebaut werden. Obwohl man weiß, dass Chemikalien ein Problem sein können, werden immer mehr hergestellt für unseren Konsum. Und ein weiteres Problem ist, dass weltweit immer noch Chemikalien eingesetzt werden, die in Europa längst verboten sind. Auch deutsche Firmen stellen solche Stoffe immer noch her und verkaufen sie in andere Länder.
Das finde ich jetzt ziemlich krass, dass deutsche Chemiefirmen Stoffe, von denen man weiß, dass sie total giftig sind, noch herstellen dürfen und in andere Länder verkaufen dürfen. Umweltschützer sagen doch auch, das dürften die eigentlich nicht.
Ja, da gibt's Schlupflöcher und oft ist auch die Herstellung an sich nicht verboten, sondern die Verwendung der Stoffe. Und die Firmen sagen, ja, wenn man sie richtig anwendet, dann sind sie nicht giftig.
Okay.
Und also das mit den Exporten von giftigen Stoffen ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Jule Reimer aus der Deutschlandfunk-Redaktion, die war dabei, als die Weltchemikalienkonferenz losging diese Woche.
Es gibt auch eine Resolution aus Afrika. Viele Regierungen sagen, wir wollen das nicht mehr. Hört auf, das zu exportieren.
Also viele Länder wollen diese giftigen Chemikalien halt auch nicht mehr.
Und jetzt?
Also wenn wir jetzt schauen, was besser laufen kann, dann wäre ein Punkt, dass giftige Chemikalien überall verboten werden, nicht nur in Europa, oder?
Zum Beispiel, genau. Also die Konferenz ist jetzt noch in den letzten Zügen. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob am Ende was vereinbart wird oder was vereinbart wird. Aber im Gespräch war zum Beispiel, dass Länder in anderen Regionen der Welt dabei unterstützt werden, den Einsatz von Chemikalien einzuschränken oder zu verbieten.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind ja Chemikalien nicht nur in anderen Ländern ein Problem, sondern auch bei uns. Da gibt's ja auch viel zu viele, die schädlich sind.
Ja, auch da wollen die Staaten eine Lösung finden. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke hat im Deutschlandfunk gesagt, dass Umwelt und Gesundheit viel stärker berücksichtigt werden müssen.
Das heißt, bei der Entwicklung von Stoffen genau darauf achten, welche Auswirkungen das Produkt hat, welche schädlichen Auswirkungen auf die Menschen und auf die Gesundheit. Und zweitens von vornherein mitgedacht wird, was passiert am Ende des Produktzyklus. Das heißt, wie funktioniert die Verarbeitung, wie funktioniert das Recycling, wie kommen wir zu einer Kreislaufwirtschaft.
Kreislaufwirtschaft bei Chemikalien, das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Das sind doch so viele Stoffe, die da zusammengemischt werden. Wie soll das gehen?
Was sie meint, ist, wenn Sachen hergestellt werden, dass die sich wieder in die Grundbestandteile zerlegen lassen. Und für einen umweltfreundlicheren Kreislauf wäre es gut, wenn alle Chemikalien, die problematisch sind, ersetzt werden durch welche, die nicht schädlich sind.
Klar.
Also das Beispiel, wo das schon passiert ist, Kaugummis und Schokolinsen haben ja so außen so einen weißen Überzug. Mhm. Und da wurde die Chemikalie Titandioxid verwendet für. Die EU hat es aber wegen Gesundheitsgefahr schon verboten. Mhm. Und man kann da zum Beispiel umsteigen auf den natürlichen Stoff Reisstärke. Also es gibt da schon Möglichkeiten.
Ich finde ja Schokolinsen eh scheußlich. Aber sag mal, macht die Chemieindustrie das denn mit? Also die deutschen Chemiefirmen, die waren ja gerade diese Woche auch im Kanzleramt, weil sie sagen, dass sie so viele Probleme haben wegen der gestiegenen Gaspreise, der Strompreise und der Konkurrenz weltweit, die können ja nicht von heute auf morgen ihre Produktion umstellen.
Ja, das ist natürlich schon schwierig, aber wenn man es bis zum Ende durchdenkt, müsste sich tatsächlich grundsätzlich was ändern bei den Firmen, sagt auch Jule Reimer aus der Deutschlandfunk-Redaktion.
Die Chemieindustrie soll eine Chemikalienwende vollziehen und das würde zum Beispiel auch bedeuten, weniger Chemikalien zu verkaufen als mehr. Und das wiederum bedeutet aber, die Geschäftsmodelle müssen sich ändern. Also hier gibt es, glaube ich, noch viel Streit.
Ja, weil im Moment ist ja die Marktlogik, je mehr die Firmen herstellen, desto besser ist es.
So ist das in der freien Marktwirtschaft. Aber dann halten wir mal fest, als Fazit. Das Problem von schädlichen Chemikalien, die unsere Umwelt und auch die Gesundheit immer stärker belasten, das ist zumindest erkannt.
Genau.
Und die Länder suchen auch eine Lösung. Und eine Lösung wäre zum Beispiel, dass meine Schuhe, meine Brille, meine Klamotten und von mir aus auch die Schokolinsen mit unproblematischeren Stoffen hergestellt werden, die in der Umwelt und im Körper keinen Schaden anrichten. So, ein Thema, das wir diese Woche auch wichtig finden, ist die bisher größte Klimaklage, die es jemals gab. Die wird nämlich seit Mittwoch verhandelt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.
Was mich daran vor allem beeindruckt, ist, wer geklagt hat. Das sind nämlich einfach 6 Jugendliche aus Portugal. Die sind heute zwischen 15 und 24 Jahre alt, aber als sie die Klage eingereicht haben, 2020, da war die jüngste 11 Jahre alt. So, bei den Minderjährigen sind die Eltern offiziell Kläger, sonst würde das nicht gehen. Aber diese 6 Jugendlichen sind verantwortlich für so ein Riesending.
Und wir wollen klären, worum genau geht's bei dieser Klage und könnte die was verändern?
Also es ist auf jeden Fall schon groß. 32 europäische Staaten müssen sich verantworten. Dazu gehören alle 27 EU-Staaten, also auch Deutschland. Und dazu noch Großbritannien, Norwegen, die Schweiz, Türkei und Russland. Das sind so viele Staaten wie noch nie in einer Klimaklage. Deswegen auch größte Klimaklage bisher. Mhm. Und Matthias, du hast dir das genauer angeschaut. Was werfen die Klägerinnen und Kläger diesen Staaten vor?
Also die sagen, die Regierungen missachten mit ihrer bisherigen Klimapolitik die Menschenrechte, weil sie nicht genug tun, um die Erderwärmung zu stoppen. Die 6, du hast es gesagt, die kommen alle aus Portugal und sie haben da 2017 schwere Waldbrände erlebt, zum Teil direkt vor der eigenen Haustür. Mehr als 100 Menschen sind damals gestorben und die 6 sagen, das war der Auslöser für unsere Klage.
Und deswegen, also wegen der Brände und wegen der Toten, klagen die, oder was ist die Begründung?
Die müssen es ja schon persönlich begründen. Also Martin Duarte zum Beispiel, das ist einer der Kläger, der ist jetzt 20, der sagt, wenn nicht sofort gehandelt wird und die Emissionen sinken, dann wird der Ort, an dem ich lebe, bald zu einem unerträglichen Ofen. Und das bedroht mein Recht auf Leben und das wiederum ist geschützt durch Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ich hätte jetzt gedacht, dass man so schnell gar nicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommt. Also, dass man erstmal im eigenen Land durch alle Instanzen ziehen muss. Mhm. Warum ist die Klage da überhaupt bei dem Europäischen Gerichtshof?
Ja, eigentlich ist es so, wie du sagst. Aber der Gerichtshof hat da eine Ausnahme gemacht. Er fand die Klage offenbar wichtig. Der hat sie nämlich nicht nur zugelassen, sondern sie wird jetzt auch vor der sogenannten Großen Kammer verhandelt. Das heißt, es kümmern sich mindestens 17 Richterinnen und Richter um den Fall.
Diese große Kammer, die du da sagst, die verhandelt doch auch immer wieder so grundsätzliche Fragen zur Auslegung oder Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Genau.
Also ist ja dann die Frage, verstößt zu wenig Klimaschutz generell gegen Menschenrechte?
Genau, das ist die Frage. Und die angeklagten Staaten, die nehmen das auch ernst. Also auf ihrer Seite waren am Mittwoch zum Prozessauftakt mehr als 80 Anwältinnen und Anwälte im Gerichtssaal.
Voll.
Die Klägerinnen und Kläger, ja, die werden auch unterstützt vom Global Legal Action Network. Das ist eine Nichtregierungsorganisation. Die hatten 6 Anwälte dabei.
Ja, Justizfachleute sagen, es ist eigentlich unklar, wie der Prozess ausgeht. Es gibt keine Präzedenzfälle, weil es bisher beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte immer um konkrete Fälle ging, sowas wie Lärm oder Luftverschmutzung, aber nicht um Klimawandel insgesamt. Deshalb ist es schon ein besonderer Fall und deshalb weiß auch niemand, wie es ausgeht.
Ja, genau. Es ist halt so, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eben nicht grundsätzlich das Recht auf eine saubere Umwelt gewährt oder auf eine bestimmte Temperatur. Aber die Konvention soll eben das Recht auf Leben schützen. Und dafür müssten die Jugendlichen eben nachweisen, dass sie ganz persönlich Opfer des Klimawandels sind und dass ihr Leben dadurch bedroht oder beeinträchtigt ist.
Das stelle ich mir irgendwie schwer vor, das so nachzuweisen. Also wie macht man das?
Ja, das ist genau der Knackpunkt. Also die argumentieren, dass gerade Portugal regelmäßig unter extremen Hitzewellen und Waldbränden leidet und dass das ihre Gesundheit gefährdet. Einige sagen, dass sie Schlafstörungen haben, Allergien und Atembeschwerden und dann waren während der Brände die Schulen geschlossen. Das hat ihr Leben auch beeinträchtigt. Und bei einem ist tatsächlich das Haus fast abgebrannt. Und die sagen jetzt, dass die Hitzewellen und Waldbrände durch den Klimawandel verstärkt werden und dass die Staaten deshalb mehr dagegen tun müssen.
Wenn diese Argumente funktionieren und diese Jugendlichen mit den 6 Anwälten tatsächlich Recht bekommen gegen diese 32 Staaten mit den 80 Anwälten, was genau würde das denn für die Staaten für Folgen haben?
Also der Gerichtshof könnte die Staaten zum Beispiel auffordern, ihre Treibhausgasemissionen zu verringern oder strengere Klimaziele zu beschließen und auch sagen, ihr müsst die dann auch einhalten. Und weil davon so viele Staaten gleichzeitig betroffen wären, meint ein Anwalt vom Global Legal Action Network, das könnte ein Gamechanger sein.
Es gibt ja auch andere Stimmen. Also der Juraprofessor Arnaud Gosmont von der Sorbonne in Paris, der hat vor kurzem in einer Arte-Doku gesagt, Gerichtsurteile bringen den Klimaschutz nicht entscheidend weiter.
Am Ende entscheidet die Regierung über die Maßnahmen. Wenn wir darauf warten, dass Gerichte das Klima retten, riskieren wir es sehr, sehr lange zu warten. Der Richter kann dem Staat nicht seine Politik diktieren.
Ja, da ist natürlich was dran. Das mit dem fehlenden Druck ist auch bei diesem Prozess ein Problem. Selbst wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ganz klar urteilt, die Staaten müssen das Klima schützen, dann hat er halt trotzdem keine Druckmittel, sie auch dazu zu zwingen. Also am Ende kommt es halt doch darauf an, wen wählen wir in die Regierung? Die macht halt nur so viel Klimaschutz, wie die Mehrheit es will.
Ja, und es gibt ja aber auch schon Beispiele, dass Gerichtsurteile zumindest was in Bewegung bringen. Also in Deutschland zum Beispiel gab es ja vor 2,5 Jahren ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Das hatte damals gesagt, dass die Bundesregierung mehr tun muss gegen die Erderwärmung. Und dann wurden ja auch tatsächlich die Klimaschutzziele verschärft.
Ja, das stimmt. Wobei wir die ja auch nicht immer alle einhalten. Ja, und dagegen kann das Bundesverfassungsgericht auch nichts machen. Aber trotzdem, ich bin gespannt, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet. Das Urteil fällt allerdings wahrscheinlich erst in einigen Monaten. So, anderes Thema, Anka. Hast du eigentlich was abbekommen von dieser tollen Solarenergie-E-Auto-Ladestation-Förderung diese Woche?
Nein, habe ich nicht.
Okay, die 300 Millionen Euro, die es gab, die waren ja auch nach einem Tag schon weg. Ich fand das total krass. Und wir haben in der Vorbereitung auch sofort angefangen, darüber zu diskutieren.
Ja, deswegen dachten wir diskutieren hier einfach mal weiter.
Genau, wir haben uns nämlich gefragt, ob das Geld für die Solaranlagen, für die E-Autos eigentlich was bringt für den Klimaschutz und wer eigentlich davon profitiert.
Also ich bin's nicht. Ich habe nicht 10.000 Euro für eine Solaranlage für mein E-Auto bekommen, um das zu laden. Aber ich hätte mich auch nicht bewerben können.
Weil du kein eigenes Haus hast, oder?
Das ja, war und ja kein E-Auto. Ja, also man muss ein eigenes Haus haben und ein E-Auto. Und dann bekommt man bis zu 10.200 Euro für eine Photovoltaikanlage, mit der das E-Auto dann geladen werden kann. Aber man muss auch mindestens noch 20.000 Euro selbst drauflegen. Wir haben ja jetzt die Daten nicht, wer genau die Förderung jetzt bekommt. Aber mein erster Gedanke ist ehrlich gesagt, dass von diesem Geld, von meinem Steuergeld,
ja,
will ich dazu
auch
sagen. Leute profitieren, die eh schon viel Geld haben. Ja, also du musst ja erstmal dir ein E-Auto leisten können und ein eigenes Haus.
Ja.
Und auch der Verbraucherzentrale Bundesverband sagt das. Der sagt, dieses Förderprogramm ist alles andere als sozial.
Okay, aber wenn ich jetzt aufs Land gucke, da sind auch nicht alle Eigenheimbesitzer reich. Da wohnen auch viele im alten Haus der Eltern. Manche vielleicht, weil sie es toll finden, aber eben vielleicht auch, weil sie sich in der Stadt gar keine Wohnung leisten könnten. Und wenn ich auf dem Land wohne, dann brauche ich halt einfach oft ein Auto, weil da zu wenige Busse fahren und weil die Wege so weit sind zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Sport. Und da ist doch schon sinnvoll, in umweltfreundlichere Autos zu investieren und auch die zu fördern. Zumal der Verkehr ja auch einer der Bereiche ist, in dem wir die Klimaziele eben nicht einhalten.
Ja, aber ich frage mich trotzdem, ne? Muss die Bundesregierung deshalb E-Mobilität zu viel fördern? Also E-Autos sind natürlich, wie du sagst, umweltfreundlicher als Verbrenner, aber umweltfreundlich an sich sind sie ja auch nicht. Okay. Also um so eine Batterie zu bauen, brauchst du krasse Rohstoffe. Also es ist aufwendig und giftig, die abzubauen, und Elektroautos verbrauchen Strom. Also muss man ja schon sagen, kein Auto ist doch die bessere Lösung.
Ja, okay. Also umwelttechnisch, klar, wären keine Autos besser. Aber solange viele ein eigenes Auto brauchen, muss man halt eben auch gucken, dass die dann möglichst sauber fahren. Also insofern finde ich, ergibt es schon Sinn, Elektroautos zu fördern. Oder auch E-Bikes. Ja, für die gibt es nämlich Förderung, wenn man die für den Job benutzt. Das finde ich schon natürlich auch nochmal besser.
Ja, ich bleibe aber dabei, dass wir grundsätzlicher schauen müssen, wie wir nachhaltiger leben können. Also nicht nur sagen, so super, jetzt habe ich ein E-Auto in der Garage und eine Solaranlage obendrauf. Damit ist dann meine persönliche Energiewende erledigt.
Ja, okay. Also komm, wir einigen uns darauf, dass offenbar viele Menschen bereit sind, privat in umweltfreundliche Technologie zu investieren,
ja,
wenn sie sich's leisten können.
Ist ja, das auch ist ja gut. Auch, ne? Ja.
Genau, sonst wäre der Fördertopf ja auch nicht so schnell leer gewesen. Aber wir brauchen trotzdem ein Umdenken auch bei der Förderung.
Ja, und ich meine, es geht ja schon in so eine Richtung, ne? Also so vor 14 Jahren gab es noch die Abwrackprämie für alle, die ihr altes Auto verschrottet haben und sich dann einen Neuwagen gekauft
und
haben.
Und die Abwrackprämie, die hieß ja sogar offiziell Umweltprämie. Das fand ich unfassbar damals.
Ja, weil ich meine, für die Umwelt ist es langfristig wirklich nicht gut, nur für die Autohersteller gewesen, ja. Also jetzt sind wir immerhin mal dabei, dass E-Autos und E-Lastenräder gefördert werden und Solaranlagen. Also vielleicht gibt es ja dann doch irgendwann auch Förderung für Sachen, die wirklich komplett nachhaltig sind.
Genau. Vielleicht habt ihr dazu ja auch Ideen. Und wie findet ihr das, wenn Elektromobilität gefördert wird? Wir können die Diskussion gerne noch weiterführen. Schreibt uns doch einfach eine Mail an updateerde@deutschlandfunknova.de.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht? Schauen wir jede Woche drauf, welche Lösungsansätze es schon gibt für mehr Klimaschutz und Artenschutz. Und diese Woche geht es um ein Projekt in Berlin.
Da haben Forschende nämlich festgestellt, was man tun könnte für mehr Artenvielfalt. Und zwar da, wo man es im ersten Moment vermutlich nicht ganz so vermutet.
Zwischen den Autos.
Das Berliner Naturkundemuseum hat ein Forschungsprojekt. Da werden schon seit 7 Jahren 3 Mittelstreifen in Berlin untersucht. Also die Fläche zwischen den Straßen.
Ja, oft ist es ja so, dass auf solchen Mittelstreifen einfach Gras wächst. Manchmal sind da auch Blumen drauf gepflanzt. In Berlin wurden jetzt verschiedene Pflanzenarten hingepflanzt, möglichst robust gegen Abgase und Stadthitze.
Das ist vernünftig.
Und, ja, Frank Koch vom Naturkundemuseum, mit dem habe ich über das Projekt telefoniert. Der ist da mit sehr viel Herzblut dabei und der geht im Monat so 2-mal hin mit dem Kescher und guckt, welche Insekten es da so gibt.
Und jetzt gibt es eine Bilanz, was in dem Kescher so alles drin war. Und Frank Koch sagt, dass er in den letzten Jahren 450 verschiedene Insektenarten gefunden hat, sogar welche, die zu den gefährdeten Arten gehören.
Besonders gefreut hat er sich über eine Wespenart, von der man dachte, dass die in Deutschland gar nicht mehr vorkommt.
Ich kann ja auf Wespen eigentlich verzichten.
Ich auch, ich bin auch kein Fan. Aber die sind schon nützlich fürs Ökosystem. Die fressen nämlich Schädlinge, Blattläuse und sowas oder Mückenlarven.
Okay, zurück nach Berlin.
Ja, da sagt Frank Koch, dass es super wäre für die Artenvielfalt, wenn man Mittelstreifen möglichst natürlich bepflanzt und dann in Ruhe lässt. Also einmal pro Jahr mähen ist gut, aber mehr nicht.
Und tatsächlich haben jetzt auch alle 3 Stadtbezirke in Berlin, die für die Mittelstreifen zuständig sind, versprochen, dass sie nur noch einmal pro Jahr mähen.
Vielleicht wäre das ja auch ein Vorbild für andere Orte, die solche Grünstreifen oder Grünflächen irgendwo haben. Frank Koch wünscht sich das auf jeden Fall.
Dass unsere ästhetischen Empfindungen, wie eine Grünfläche auszusehen hat, ad acta gelegt wird. Das betrifft also nicht nur den Mittelstreifen oder unsere Parkanlagen, sondern das betrifft auch unsere Vorgärten. Also alles das, was wir als ungepflegt betrachten, das sind Oasen beziehungsweise Paradiese für Insekten.
Finde ich super. Also Leute, schafft mehr Paradiese.
Für Insekten und Menschen.
Ja, genau. Ja, damit sind wir auch schon durch mit unseren Klima-, Umwelt- und Naturthemen der Woche. Was nimmst du denn mit, Anka, heute aus der Sendung?
Ich bin tatsächlich gespannt, ob wir es in Deutschland mal hinkriegen, dass nur Sachen vom Staat bezuschusst werden, die wirklich nachhaltig sind. Also sowas, ne, gibt's ja schon in Thüringen. Geld, wenn man alte Elektrogeräte reparieren lässt, Waschmaschine zum Beispiel. Frankreich führt ein, dass man Geld bekommt, wenn man kaputte Schuhe oder kaputte Klamotten flicken lässt oder ein gebrauchtes Rad kauft. Sowas fände ich auch für Deutschland super.
Ja, bei mir ist hängen geblieben, dass es für die Umwelt immer gut ist, weniger Neues herzustellen. Zum Beispiel, weil dann weniger Chemikalien gebraucht werden. Mich hat ja schon beeindruckt, wie viele davon ja wirklich überall drinstecken.
Will man gar nicht wissen, so genau.
Deine Minute Natur.
So, jetzt ist Schluss für heute mit Update Erde. Fast.
Eine gute Nachricht haben wir nämlich noch. In Afrika sind nach langer Zeit mal wieder mehr Nashörner gezählt worden als im Jahr davor. Mehr als 23.000 sind das, weil Schutzmaßnahmen offenbar was bewirkt haben.
Deshalb habt ihr jetzt eine Minute, um einzutauchen. Wir bringen eure Ohren zu einem Tümpel in der afrikanischen Savanne und sagen Tschüss. Ich bin Anka Horn.
Und ich bin Matthias Wurms. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.